Ja, das habt ihr wunderbar gemacht. Da waren begeisterte Schafe, Engel, Hirten, Maria und Josef. Und es gab am Anfang von dem Engel an Maria eine Schneeflocke mit einem Zettel. Der Zettel kam mehrmals vor. Die Hauptaussage dieses Zettels war immer: und wenn schon. Und auf der Rückseite dann für jeden in der Situation das, was er brauchte. Und wenn schon, das kann ja Verschiedenes aussagen. Manchmal kann es sein, wenn Menschen wirklich verzweifelt sind, keine Hoffnung mehr haben, dann sagen die vielleicht: und wenn schon, es macht keinen Sinn. Es gibt manchmal Leute, die optimistisch sind, wo es gar keinen Grund zum Optimismus gibt. Die sagen vielleicht auch: und wenn schon, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass es nicht weitergeht. Und es gibt, wie in dem Theaterstück, eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, könnt einmal weiterklicken mit diesem Zettel, und wenn schon, da kann man die Kugel in größer sehen. Und es gibt eben Leute, die manchmal diese lebendige Hoffnung haben, eine Hoffnung, die trägt. Und die können dann sagen, so wie mit Martin Luther, der gesagt hat: und wenn morgen die Welt untergeht, dann werde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Weil man weiß, es gibt eine Hoffnung, die anders ist. Von dieser Hoffnung haben wir gehört, in dem Lied hieß es: es gibt noch Hoffnung für die Welt, weil unser Gott sie in Händen hält. In Bethlehem war tiefste Nacht, doch Gott hat alles neu gemacht. Und dann hieß es: der König ist hier. Also Jesus, das sollte in dem Stück deutlich werden, das wurde auch deutlich, kommt in den widrigsten Umständen zur Welt. Gott wird Mensch, ganz klein in einem Stall, auch in widrige Umstände, was den Menschen so beschäftigt, in Hoffnungslosigkeit, und bringt lebendige Hoffnung. Grund zum Sagen: und wenn schon. 4 verschiedene Botschaften haben wir gehört. Das erste war die Botschaft an Maria: Gott ist immer bei dir. Stellt euch das vor, Maria erfährt von dem Engel, dass sie schwanger werden wird, vom Heiligen Geist. Das Kind ist nicht von Josef. Sie weiß, die Menschen werden über sie reden. Wir haben es in dem Stück gehört, wo die beiden, die Frauen an dem Stück gesprochen haben: ich halte mich da mal lieber zurück. Erst mal gucken, was da so ist, ob das alles in Ordnung ist. Für Maria bedeutete die Ansage des Engels, dass sie schwanger werden wird, dass sie in dem kleinen Ort, in dem sie wohnt, in Nazareth, für immer die Frau sein wird, die vorzeitig ein Kind bekommen hat. Die hat einen schlechten Ruf zu erwarten. Und Maria sagt aber, als der Engel ihr das ankündigt, wenn ihr einmal weiterklickt, diesen Satz: ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das finde ich erstaunlich. Obwohl sie damit davon ausgehen muss, dass Menschen schlecht über sie reden, sie erlebt es, als sie mit Josef nach Bethlehem geht, dass sie keinen Platz finden, dass sie diese weite Reise machen müssen. Trotzdem kann sie das sagen: ich bin die Dienerin des Herrn. Warum? Weil sie wusste, dass Gott eben bei ihr sein würde. Das war ja diese Botschaft des Engels: ich bin bei dir. Gott ist immer bei dir, Maria, du musst keine Angst haben. In guten wie in schweren Tagen. Gott hat der Maria nicht versprochen, dass ihr Leben problemlos wird, aber er hat gesagt: ich bin bei dir in allem, was kommt, weil ich dich dahin geschickt habe. Und das hat Maria Hoffnung gegeben. Das gilt Menschen, die mit Gott unterwegs sind, denen sagt Gott: ich bin bei dir. Im Alten Testament gibt es zum Beispiel einen Vers in Psalm 94, da heißt es: denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Positiv formuliert: ich werde bei denen bleiben, die zu mir gehören. Jesus wird genannt von Maria und Josef im Namen Gottes Immanuel, Gott mit uns. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, dass, was das bedeutet, dass Gott Mensch wird. Im Alten Testament hat Mose sich danach gesehnt, Gott zu begegnen. Und er darf Gott nur sehen, sozusagen den Engel des Herrn im Vorbeigehen von hinten. Und jetzt im Neuen Testament wird Gott Mensch. Der Mose wird uns gesagt haben: was habt ihr für ein Vorrecht? Ihr durftet mit Gott selber unterwegs sein. In Jesus bekommt Gott ein Gesicht. Und er ist bei euch und bleibt bei euch. Das hat der Maria Mut gegeben. Eigentlich Grund zum Staunen, zum Dankbarsein. Wenn Menschen mit Gott, mit Jesus unterwegs sind, sagt er ihnen: ich bin bei dir, egal wohin du kommst. Wir haben von einer zweiten Person gehört, von Josef. Und dem sagt Gott, dass er einen Plan für ihn hat. Wisst ihr, Josef, der war Zimmermann und der hatte wahrscheinlich Pläne für sein Leben. Als Zimmermann muss man sich ja Gedanken machen, was man bauen will, wie das aussehen muss. Josef hatte sicher Pläne. Vielleicht sahen die so aus wie auf diesem Bild. Einfach dein Plan, eine gerade Linie, er hat sich wahrscheinlich überlegt, ich werde ein Haus bauen, vielleicht meinen Betrieb ausweiten. Ich weiß nicht, was seine Pläne waren, wir erfahren es nicht. Und dann greift Gott ein und sie bekommen also Jesus als Kind, der Sohn Gottes in ihrer Familie. Das hat die Pläne von Josef vollkommen durcheinander gebracht. Stellt euch vor, Gott wird Mensch und ihr sollt Gott großziehen. Die werden sich gefragt haben, eigentlich sollte Gott ja uns erziehen. Jetzt sollen wir Gott helfen, dass ein Kind erwachsen wird. Wie soll das funktionieren? Aber er bekommt diese Botschaft, wir haben es gehört mit Benny, der hat das mit Eindruck so gesagt. Aber wenn doch, hat er gebrüllt, selbst wenn man keinen Platz findet in der Herberge. In der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden, obwohl Gott ihnen einen Plan gegeben hat, hatten sie trotzdem Probleme. Aber er sagt, und wenn schon, Gott hat uns hier hingeschickt, Gott hat einen Plan für mein Leben, auch wenn es nicht der war, den Josef hatte. Der Josef hat vieles nicht verstanden, aber er hat Gott vertraut. Er hat gesagt, wenn schon Gott und wenn schon, dann tue ich das, was du sagst. Später begegnet ihm der Engel, er schickt ihn nach Ägypten und Josef argumentiert nicht und er geht und sagt, und wenn schon, wenn du das sagst, du hast einen Plan für mein Leben. Wieso konnte Josef das? Weil er wusste, Gott kann ich vertrauen. Auch wenn das Leben ganz anders verläuft, wenn Gottes Plan vielleicht so aussieht, mit Hochs und Tiefs und Wege, die wir gar nicht gehen würden, konnte Josef sagen, ich vertraue Gott. Die Frage an Sie, an dich und mich, habe ich so ein Vertrauen auf Gott, dass ich sagen kann, auch wenn ich manches nicht verstehe, ich vertraue dir, dass du den roten Faden hast. In Jeremia 29 sagt Gott, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Das hat Gott seinem Volk gesagt, sagt er aber auch allen Menschen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Ich werde euch eine Zukunft geben, die ihr braucht. Das mag nicht die Zukunft sein, die Josef sich erträumt hat oder die du vor Augen hast, aber es wird eine Zukunft sein, die für uns gut ist. Die Frage ist, ob ich Gottes Plan vertraue. Vertraue ich darauf, dass Gott weiß, was gut für mich ist? Und ich finde, das kann man von Josef lernen, der hat das getan. Uns begegnet eine dritte Gruppe, die Hirten, für Gott unendlich wertvoll, für Gott bist du unendlich wertvoll. Ich habe mal gelesen, dass über mehr als 15 Jahre Absolventen von einer Uni, von Universitäten befragt wurden in Notsituationen, was sie tun würden, wenn sie wählen müssten zwischen ihrem Hund und einem Fremden, der in Not ist. Und interessanterweise, also es verwundert nicht, haben fast alle Leute gesagt, sie würden lieber ihrem Hund helfen als einem Fremden. Wieso? Meinen Hund kenne ich, den liebe ich, den Fremden kenne ich nicht, von dem weiß ich nichts. Das erscheint menschlich. Gott sei Dank ist Gott anders. Dass Gott nicht nur denen hilft, die alles richtig gemacht haben, die brav waren wie ein Hund, sondern dass Gott auch Menschen hilft, den anderen nicht geholfen haben. Wir haben gehört, dass er den Hirten erschienen ist in dieser Geschichte. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen. Macht einmal weiter. Da heißt es da, Hirten, das wurde im Stück deutlich, dass die Hirten gesagt haben, kann das wahr sein? Gott will zu uns kommen, der hat sich vertan. Denn Hirten waren damals, das wurde eben auch gesagt, nicht respektiert. Das waren raue Kerle, die durften manche Traditionen nicht mitmachen im Volk, die waren von manchen Feiern ausgeschlossen. Es gab sogar so ein Sprichwort, das über Hirten gesagt wurde, Heiden und Hirten sollte man nicht helfen. Hirten durften noch niemals vor Gericht aussagen. Und der Engel erscheint ganz bewusst den Hirten. Warum? Weil er den Hirten etwas deutlich machen wollte. Und er sagt, und wenn schon die Menschen, die dich mögen, wenn Menschen dich ausschließen, für Gott gibt es keine Ausgestoßenen, keine Minderwertigen, keine Vergessenen. keine, die man nicht beachten muss, sondern Gott kommt wirklich zu jedem Menschen, der ihn einlädt. Gott lässt keinen außen vor. Bei Gott gibt es auch keine verhassten Menschen. Und selbst Menschen, die sich selber hassen, sind eingeladen, zu Jesus zu kommen, weil er sie nicht hasst. Peter Hane konnte deshalb mal da sagen, Weihnachten bringt große Freude zu uns kleinen Leuten, zu Kindern, zu Menschen, an denen andere vorbeigehen, Menschen, die an sich selber verzweifeln, zu denen kommt Jesus. Und Jesus sagt ihnen, für mich bist du unendlich wertvoll. Also wenn sie sich mal umdrehen nach links und rechts oder nach vorne und hinten und mal die Leute anschauen, die da sitzen, jeder, der hier sitzt, jeden hat Gott lieb. Selbst wenn sie den Menschen vielleicht gar nicht mögen, aber Gott hat diesen Menschen lieb. Gott ist Mensch geworden, um den Menschen zu sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Nicht nur den Hirten, sondern auch dir ganz persönlich. Deshalb konnte später Jesus Menschen sagen, die mit ihm gelebt haben, diesen Satz aus Johannes 15, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Er meint hier seine Jünger, aber er liebt auch jeden anderen Menschen. Aber die Jünger fordert er auf, wer mit ihm lebt, bleibt in meiner Liebe. Weil ich euch geliebt habe, lebt in dieser Liebe. Jesus, der hat alles für die Menschen getan, für die Hirten. Die dürfen kommen, sind von der Feier nicht ausgeschlossen, sondern bewusst eingeschlossen. Und er möchte, dass diese Hirten sein Kind werden, seine Kinder werden. Und das Tolle ist, die Hirten, die haben das verstanden. Die waren zwar ausgestoßen, verachtet, aber die waren nicht auf den Kopf gefallen. Dieses Angebot von Gott, das haben sie in Anspruch genommen, weil sie wussten, das gilt mir. Wie sieht es mit dir aus, wenn Gott dir seine Liebe so deutlich sagt an Weihnachten, so sehr liebe ich dich? Bist du bereit, diese Liebe zu erwidern? Und die vierte und letzte Gruppe, der wir begegnen, sind die Weisen. Der König ist hier. Der König ist hier. Es gab mal einen Film, der hieß Der letzte Kaiser, von einem chinesischen Jungen, der Kaiser von China wird. Und einer seiner Verwandten fragt ihn dann mal, was passiert eigentlich, wenn du etwas Falsches machst? Und da sagt der Kaiser, wenn ich etwas Falsches mache, wird jemand anderes dafür bestraft. Dann nimmt er eine Vase und macht die kaputt und ein Diener bekommt dafür Schläge. Und das Tolle ist, dass Gott das umgedreht hat. Der hat gesagt, wenn seine Diener die Menschen etwas falsch und kaputt machen, dann bekommt der König die Strafe. Er selber zahlt die Strafe. Der König wird Mensch. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, der selber für Gerechtigkeit eintritt und den Menschen hilft, vor Gott bestehen zu können, zu dem wir kommen können, der etwas bewirken kann, zu dem sind wir eingeladen. Dieser König, das glauben wir Christen, hat später am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Der König bezahlt für die Diener. Gott hat die Welt auf den Kopf gestellt. Verrückt, eigentlich verrückt, dass Gott bereit ist, das für dich und für mich zu tun. Denn Gott weiß, wir Menschen können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Wir können es versuchen, aber wir sind nicht gut genug, um alles richtig zu machen. Wir brauchen einen Helfer, der uns eben für uns eintritt und Gerechtigkeit trotzdem garantiert und schafft. Und wir haben einen König, jemand, zu dem ich gehen kann, der mit allen in meinem Leben umgehen kann, der mir helfen kann, auch in Situationen, in denen ich überfordert bin. Die Frage ist, wie reagiere ich, wenn Jesus sagt, er ist der König. Der König kommt zu dir, Gott wird Mensch, er ist der König. Jemand hat mal gesagt, wir sind alle kleine Herodisse. Der Herodes wollte selber König sein. Und als Jesus sagt, ich bin der König, oder die Weisen das sagen, will er den König Jesus beseitigen lassen. Wenn mir jemand sagt, dass er der König ist, heißt ja, dass ich nicht mehr König sein kann. Von daher ist das für uns Menschen eine Herausforderung, diese Botschaft. Wenn Gott sagt, ich bin der König. Wie begegnest du Jesus als König? Bist du bereit, sozusagen den Platz Jesus zu überlassen, den Platz, die Herrschaft in deinem Leben? Ich möchte das nochmal vergleichen. Jemand hat das mal gemacht mit dem Autofahren. Beim Autofahren gibt es Leute, die fahren am liebsten alleine Auto. Da ist klar, wer der König ist, ich selber. Kann mir keiner reinreden und ich habe zu entscheiden, was passiert. Es gibt andere Leute, Mitfahrer, Beifahrer, die kennen wir wahrscheinlich auch, das sind Nervensägen. Die wissen alles besser, was du falsch gemacht hast, woran du hättest bremsen müssen. Die drücken beim Fahren quasi das Blech durch, weil sie bremsen wollen, aber sie haben ja keine Bremse. Sie würden am liebsten dir ins Lenkrad greifen, weil sie es nicht zulassen können, dass jemand anderes auch weiß, was gut und richtig ist. Wie gesagt, Nervensägen, wer so jemand kennt, macht keinen Spaß, mit den Leuten Auto zu fahren. Dann gibt es noch die dritte Gruppe, da sieht man so Füße raushängen aus dem Fenster, das sind Beifahrer, die dem Fahrer vertrauen und wissen, wenn der fährt, ich kann selbst die Füße aus dem Fenster hängen, ich kann schlafen, ich kann ganz ruhig sein, ich vertraue dem Fahrer. Und Weihnachten lädt sozusagen ein, vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz zu gehen, also im echten Auto nicht probieren, aber übertragen. Also Jesus ist jetzt der König, ich gebe ihm den Platz, den ersten Platz in meinem Leben, er darf das Lenkrad in die Hand nehmen und ich rücke auf den Beifahrerplatz, ohne ihm ins Lenkrad zu greifen, ohne ihm sagen zu wollen, was gut und richtig ist. Dazu braucht es Vertrauen. Weihnachten bedeutet auch irgendwie die Einladung, dass Jesus eben an Steuer meines Lebens darf. Und wisst ihr, die Weisen, von denen wir gehört haben, die haben das verstanden. Von ihnen heißt es in Matthäus 2, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Die haben sich von den Umständen nicht irritieren lassen, obwohl das ein einfacher Stall war, obwohl die Situation ungewöhnlich war. Die sind in den Stall gegangen und haben gemerkt, hier geschieht etwas Ungewöhnliches. Gott wird Mensch. Und sie haben das Kind angebetet. Die Frage an dich und an mich ist, welche Rolle wähle ich, wenn Gott sagt, er ist der König? Will ich selber König bleiben oder bin ich bereit, eben ihn ans Lenkrad meines Lebens zu lassen? Wir sehen nochmal diese Botschaft und wenn schon, die wir mit vier verschiedenen Inhalten gehört haben. Und Weihnachten gibt wirklich Grund, Hoffnung zu haben, ein beherztes und wenn schon zu sagen. Selbst wenn ich manchmal in Situationen komme, die schwierig sind, dass Gott sagt, ich bin bei dir. Wenn mein Plan durchkreuzt wird, Gott einen anderen Plan hat, dass er sagt, du, ich habe einen Plan für dich und der ist gut. Und dass Gott eben uns sagt, dass er, dass ich für ihn wertvoll bin, dass er mir sagt, er hat mich lieb. Das muss ich hören. Manchmal denke ich das von mir selber nicht, andere auch nicht. Und deshalb ist es gut, dass es Gott tut. Und wir haben gehört, dass Gott der König ist, dass wenn er am Lenkrad meines Lebens sitzt, er weiß, was für mich gut ist. Und ich bin aufgefordert, ihm zu vertrauen. Weihnachten heißt, aus Liebe ist Gott bis zum Äußersten gegangen. Im Philipperbrief steht, er entäußert sich all seiner Gewalt. Er geht bis ans Äußerste, Gott wird Mensch. Was für ein Abstieg, und er kommt in die Widrigkeiten meines Lebens, auch deines Lebens, um dir zu sagen, dass er für dich einen Weg hat, dass er dich liebt. Wie sollen wir reagieren? Wir werden gleich das Lied singen in der Nacht von Bethlehem und da heißt es im Refrain, wenn ihr einmal weitermacht, und da ist eigentlich die Antwort drin, wer du bist, Gott will auch dir begegnen. Er will jetzt dein ganzes Leben segnen. Lass ihn in dein Leben ein, denn du sollst seine Wohnung sein. Sein Licht wird dich erfüllen. Gott ist da. Peter Strauch hat dieses Lied gedichtet. Weihnachten lädt ein, das für sich in Anspruch zu nehmen, Gott in mein Leben einzulassen, ihm zu vertrauen und zu sagen, ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Sünde bezahlen kannst, dass du mein Herr sein willst und möchtest und dass du mich liebst. Und ich möchte Ihnen einfach Mut machen, da nicht einfach dran vorbeizugehen. Alle Personen in dieser Weihnachtsgeschichte, die haben es begriffen, ergriffen. Und es wäre schade, wenn wir es außen vor lassen würden. Ich würde jetzt gerne, dass wir einfach einen Moment stille werden. Und ich möchte Sie einladen, wenn Sie sagen, ja, so eine Beziehung mit Jesus, die hätte ich gerne, dass Sie das in einem Gebet Jesus sagen und sagen, Herr, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich möchte dir meine Schuld geben, ich möchte dir vertrauen. Und wenn Sie das im Stillen von Herzen beten, dann wird Gott sein Versprechen erfüllen. Und dann gilt auch Ihnen dieses und wenn schon. Und wenn schon alles drunter und drüber läuft, der Herr ist bei dir. Lassen Sie uns still werden und herzliche Einladung, dass Sie das vielleicht zu Ihrem Gebet machen, wenn es Gott Ihnen so aufs Herz legt.